Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Die Gesetze, die Männer gemacht haben, sind der reine und unverfälschte Ausdruck ihrer Gesinnung in Bezug auf die Frauen. Alles andere ist Lug und Trug. Ein Zitat von Hedwig Dohm, 1831 bis 1919. Das Zitat stammt aus dem Jahr 1876. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Die Podcastin. Hallo Regula Stempfli.
Hallo Isabel Rohner. Also ich jedes Mal, wenn du ein Hedwig Dohm Zitat bringst, bin ich einfach platt. Also die Frau, die viel zu wenigen bekannt ist, unter anderem auch mir, kaum bekannt war vor viereinhalb Jahren, als wir die Podcastin als erster feministischer Podcast gegründet haben. Die Frau ist einfach der Hammer.
Es ist unfassbar. Sie ist der Hammer. Sie bringt so vieles auf den Punkt und wir können so viel von ihr lernen. Yeah. Also dieses Zitat ist auch einfach so aktuell, wenn wir uns vor Augen führen die Überlegung zur Legalisierung der sogenannten Leihmutterschaft, wo hinter sich einfach Ausbeutung von Frauen verbirgt, der Legalisierung von sogenannter Eizellenspende, ne, was schlicht und ergreifend das Ausbrüten lassen, als wären Frauen Erdbeerfelder oder Zuckerschoten. Ne? Und unter Hormonzugaben bedeutet, Frauen aufzuschneiden und ihre Eier zu ernten. Ne? Also was für ein menschenfeindliches Bild. Oder auch wenn wir an das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz mit diesem tollen Namen denken, wohinter sich verfassungswidrige Regelungen verbergen, die Frauen und Kinder gefährden in Deutschland.
Absolut. Und es ist wirklich, eine andere großartige Person gerade an die Seite von Hedwig Dohm zu stellen, George Orwell, mit dem Neusprech. Ich finde das Konzept, das George Orwell in 1984 entwickelt hat, als Kritik von totalitären Staaten, dieses Konzept einer Sprache, die totalitär verschleiert, also mit schönen Begriffen alles verschleiert, was an Gewalt, Macht und Brutalität gemacht wird. Ich finde, das ist extrem aktuell im 21. Jahrhundert. Also mit dieser kodierten Sprache, eben Selbstbestimmungsgesetz, oder? Also wenn es ein Unterdrückungsgesetz ist, oder das neue, es wird ja ständig mit diesem Namen neue Kita oder gute Kita-Gesetz oder was auch immer. Und ich finde das immer erschütternd, wenn ich das so höre, wie du das auch sagst. Oder jetzt sagt man, die Frauen, das angepasste Geschlecht, wird wahrscheinlich sehr bald neben der sogenannten Sexarbeit auch von der Gebärarbeit reden.
Ja. Kannst du mal schauen, es ist unfassbar. Ich würde gerne nochmal auf das Zitat von Hedwig Dohm zurückkommen, weil ich kann mir vorstellen, na, also es ist ein Zitat aus dem Jahr 1876, dass jetzt viele Hörerinnen und Hörer sagen, ja, aber heute machen doch jetzt auch Frauen Gesetze. Ja. Damals war es so, Frauen waren nicht Teil des politischen Systems, damit auch nicht Teil des Gesetzgebung, aber heute sind Frauen auch Teil der Gesetzgebung. Ja, selbstverständlich, und das trifft natürlich auch auf Frauen zu. Und da sind wir wieder bei dieser Unterscheidung der Politikwissenschaft, die ich unglaublich klug finde, Ankündigungspolitik versus Handlungspolitik. Also was dieses Zitat, die Gesetze, ne, die Männer gemacht haben, sind der reine und unverfälschte Ausdruck ihrer Gesinnung, enthält ist, schaut euch an, was in Texten steht, was Menschen, Parteien, Institutionen als ihre Leitlinien veröffentlichen, ne? Was sie als Selbstbeschreibung, als ihr Ziel, als ihr Programm veröffentlichen, daran kann man die messen. Also ein Beispiel, was mir da immer in den Sinn kommt, auch bei diesem Zitat von Hedwig Dohm, ist die Gründungscharta der Hamas.
Oh.
Die sehr zu empfehlen ist, einfach mal zu lesen. Man findet sie auch im Internet. Sie wurde veröffentlicht und die eben auch keinen Hehl draus macht, worum es der Hamas geht, nämlich um die Vernichtung aller Jüdinnen und Juden. Aha. Und das meinen die ernst. Weswegen Aha. natürlich auch Friedensverhandlungen hochproblematisch sind, wenn eine Seite sagt, naja, mein Ziel ist halt die Komplettvernichtung meines Gegners. Ne?
Und dann, also, man muss eine amerikanische Präsidentin sagt, könnten wir uns nicht in der Hälfte, in der Mitte treffen, oder? Es gibt keine Mitte. Oder?
Ist dann also die Vernichtung der Hälfte der Juden, ja, genau. Jüdinnen und Juden. Ja, ja, aber das ist schon, schon der Wahnsinn. Mhm. Oder eben, ne, daran hängen natürlich auch so wohlklingende Gesetzestitel, hinter denen sich dann eben was anderes verbirgt. Also man kann Menschen, man muss Menschen auch einfach an ihren Handlungen messen und nicht an dem, was sie marketingmäßig verkünden.
Ja, wobei,
war das verständlich?
Wobei, ich wollte gerade sagen, eigentlich ist das paradox. Und wir angeln uns hier gerade, oder also weil eigentlich sagst du, wir müssen lesen, was die Leute schreiben, welche Wahlprogramme sie haben.
Und
wir
welche Gesetze sie machen.
Wir müssen genau hinschauen. Ja. Andererseits sage ich aber, ja, wir müssen hinschauen, was sie schreiben, aber gleichzeitig behaupte ich auch, dass in der Codierung Zeit, also in dieser Sprechaktzeit, nicht mehr wirklich zählt, was sie sagen, weil sie es eben verstecken hinter wohlklingenden Begriffen, sondern die politischen Handlungen sind entscheidend. Also
weißt
es
du,
ist
wo
so
wir
wie ein
finden?
Hin und Her,
ja,
oder?
Nee, aber das ist ein wichtiger Punkt. Eigentlich geht es darum, was das bedeutet. Bedeutet,
ja.
was geschrieben steht, ne, was Gesetze bedeuten,
und was gemacht. Ja, und
wenn
was gemacht.
Angekündigt wird. Ja. Und da ist jetzt, vielleicht bleiben wir noch mal einen Moment bei diesem sogenannten Selbstbestimmungsgesetz, was einfach so toll klingt, tollen Namen hat. Und wenn man es liest und sich fragt, und das sollten wir immer tun, in jedem Kontext, was bedeutet etwas für Frauen und Mädchen?
Ja.
Und wenn man sich fragt, was bedeutet das denn, was da steht für Frauen und Mädchen in ihrer realen Welt, in ihrem realen Alltag, dann muss man das daraufhin bewerten. Ne?
Mhm. Und das gilt für mich nicht nur eben am Beispiel des Selbstbestimmungsgesetzes, sondern auch auf globaler Ebene. Was bedeuten Wahlen in den USA beispielsweise für Mädchen und Frauen? Und das ist für mich wirklich entscheidend.
Ja.
Und auch wenn ich was bedeutet die Zusammenkunft der BRICS-Staaten beispielsweise jetzt in Russland, was bedeutet das für Frauen und Mädchen? Und je länger ich darüber nachdenke und wieder meinen alten feministischen Handwerkskasten hervornehme, umso mehr, oder eben auch Hedwig Thom, 19. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert, umso mehr realisiere ich, dass es, ja genau, Olympe de Gouges, umso mehr realisiere ich, dass eigentlich auch die Weltpolitik, und das ist in den Medien nie ein Thema, dass die Auseinandersetzung im Moment nicht nur BRICS-Staaten gegen den Westen ist, sondern oder Islamismus gegen den Westen, sondern es geht eigentlich gegen Mädchen- und Frauenrechte. Also es ist ein Weltkrieg gegen die einzigen Systeme, die wirklich einzigen Systeme, die Mädchen und Frauen das Recht, die Freiheit geben, frei zu sein. Und ich finde das so entscheidend. Das ist, weißt du, wird immer von Demokratie geredet und so. Und es wird nicht verstanden, was Demokratie, was westliche Demokratie beinhaltet. Es ist wirklich diese Freiheit, frei zu sein, diese Bewegungsfreiheit im öffentlichen Raum von Mädchen und Frauen. Das ist so entscheidend.
Demokratie ist das einzige Gesellschaftssystem, was Frauenrechte garantieren kann. Ne? Und ich sage jetzt bewusst garantieren kann. Ja, in der letzten Woche haben sich die Chefs der BRICS-Staaten getroffen, also BRICS, Brasil, Russland, Südafrika, China.
Und Indien.
Indien,
ja, genau. BRICS. Es sind auch neuere übrigens dazugekommen, eingeladen. Ägypten, Äthiopien, wenn ich mich nicht täusche. Also es ist wirklich die AG der Autokraten, die sich hier getroffen haben.
Ich habe ein Foto gesehen der Chefs der BRICS-Staaten und ne, der Chefs der BRICS-Staaten, keine einzige Frau dabei. Und das ist natürlich kein Zufall. Ne?
Absolut, absolut.
Also das ist eben der große Unterschied zu Treffen der EU-Staatenmitglieder. Magst du damit anfangen, mit BRICS? Das interessiert mich sehr, deine Analyse da.
Darf ich noch schnell was sagen?
Du darfst alles sagen.
Was ich ergänzen möchte, weißt du, du hast auch die Hamas erwähnt. Oder? Ich würde eben, das sind auch so Neusprech- Politiken, die von den Islamisten propagiert werden. Wir sollten eigentlich nicht von der Hamas oder Hisbollah oder Houthis oder wie alle diese islamistischen Terroristen, die Massenmörder, die Serienmörder, die Vergewaltiger heißen. Wir sollten die gar nicht unterschiedlich nennen. Weißt du, es gibt immer so ein Gefühl, als würden sich die Houthis von der Hamas oder die Hisbollah von der Hamas unterscheiden. Nein, das sind alles iranische Proxys. Das sind alles islamofaschistische Gruppen. Und wenn die Medien seit 10 Jahren oder spätestens, also eigentlich, sie hätten spätestens zwar im Jahr 2001 im 9/11 beginnen sollen, immer vom Islamofaschismus zu reden. Weil da könnten wir wirklich unterscheiden und dann würden wir realisieren, um was es eigentlich geht. Es geht tatsächlich um einen Krieg gegen alles, was mir als Agnostikerin und dir wahrscheinlich als Atheistin heilig ist.
Nee, wenn Gott sich meldet, lass ich sie rein.
Dann werden wir aber auch mit Göttinnen gewinnen. Also, aber das wollte ich noch sagen. Also ich finde das Beispiel, dass wir immer so von komischen Gruppen hören. Also ich musste ganz ehrlich gestehen, ich musste das alles nachgucken. Also Hisbollah, und die kannte ich seit den 80er Jahren, oder? Aber zum Beispiel die Houthis, oder? Also dass die da immer anders genannt werden als einfach Islamofaschisten, haben wieder diesen und diesen Terrorattentat begonnen.
Ja,
oder auch immer
diese psychisch
kranken Menschen, oder? Also große Attentate auf Zivil, also weißt du schon, wenn du schon ZivilistInnen sagst, dann musst du auch den Krieger benennen, oder? Also da gibt es Militär und Zivil, oder? Also das ist so die Perversion, oder?
Also das ist
diese Sprachpolitik.
Die brillante Politikanalystin und Politphilosophin Regula Stempfli hat hier natürlich recht, aber der Punkt, warum das nicht passiert, ist, dass Islamofaschisten natürlich eine Bewertung beinhaltete,
ja,
die so nicht von allen Gruppierungen, auch in Deutschland, ne, ich denke jetzt an die äußerste Linke, geteilt würde.
Ja, aber
das ist doch genau das Problem.
Das ist doch
natürlich.
Wir brauchen in der Wissenschaft, das ist mein Wissenschaftsverständnis, mein Kulturverständnis, mein Medienverständnis, wir brauchen ganz klar, und das ist nach Hannah Arendt, wir brauchen vielfältige Meinungen mit Urteilskraft. Wir brauchen auch eine Kultur des Streits. Und die kannst du nur haben, wenn du eine Urteilskraft hast, indem du die Dinge, wie sie sind, benennst. Also das ist quasi immer wieder dieser Reality-Check. Und ich finde, das ist auch unseren Hörern und Hörerinnen, auch meinen Freunden, Freundinnen, überhaupt nicht bewusst. Also was die alles erzählen, und dann merke ich einfach, die sind voll gestorben. Sie sind viel zu stark unterhalten, informiert, also und haben überhaupt keine Tools mehr, vor allem die jungen Frauen, Urteilskraft zu üben und sich selber auch zu vertrauen, also Meinung und der eigenen Erfahrung zu vertrauen.
Ich glaube, es ist zutiefst menschlich und da fallen uns bestimmt allen direkt auch Situationen aus unserem Alltag ein, dass Menschen das sehen wollen in anderen oder in Situationen, was sie sich wünschen. Also das ist ja ein Mechanismus, konkretes Beispiel jetzt, Queers for Palestine. Die wollen etwas sehen in einer Gruppierung.
Nein, die sind durchgeknallte Idioten.
Ja, aber was passiert hier?
Nein, die sind durchgeknallte Idioten und sorry, also ich weiß.
Was also da versuche ich das jetzt mal wissenschaftlich zu analysieren.
Gerne, Entschuldigung.
Die Folge wird dieselbe sein, aber ich versuche das jetzt mal analytisch heranzugehen. Aber da haben wir eine Situation, dass eine Gruppierung mit einer bestimmten politischen Überzeugung, politischen Wünschen, politischen Zielen, die überstülpt über eine Situation, die so überhaupt nicht ist, gar nicht ist. Ne? Also die Hamas ist zutiefst homosexuellenfeindlich, zutiefst frauenfeindlich. Und alle, die nicht so leben würden, wie es die Hamas möchte, oder nimm andere Islamofaschisten, würden sofort von den Dächern gestoßen. Sofort! Ne? Mhm. Also ich sage ja drum auch immer, bei der Beurteilung des Konfliktes, des Nahostkonfliktes, frage ich mich, gibt es eine Seite, die mich persönlich umbringen würde?
Absolut.
Ja, die gibt es, also bin ich nicht auf dieser Seite. Ne?
Ja, ja.
Aber dieser Wunsch, man sieht nur, was man sehen will, der ist, glaube ich, wirklich zutiefst menschlich. Und das hat man auch, ich hänge mich daran fest, an diesem sogenannten Selbstbestimmungsgesetz. Da gibt es ja ganz, ganz viele unglaublich vernünftige, humanistische, gesellschaftlich engagierte Menschen, die, wenn man mit denen dann spricht, was ist Inhalt dieses Gesetzes, die dann sagen, ja, aber das passiert doch alles nicht. Ja, nein, das ist schön, dass du denkst, aber das Gesetz gibt genau diese Möglichkeiten eines Missbrauchs, eines Ausnutzens. Und ein gesetzlicher Rahmen muss genau das verhindern.
Also ich stimme dir gerne zu und mit einer zutiefst menschlichen Analyse, auch psychoanalytisch und politisch durchaus zutreffend. Ich bin da einfach eine alte Häsin der großen Analyse der totalitären Akzeptanz von kommunistischen Ideen, von kollektiven Ideen. Mhm. Also mit auf dem Hintergrund der Säuberungen von Stalin, also es wird ja immer Stalin genannt, aber eigentlich schon der Lenin hat jede dissidente Meinung mit Hinweis, das hilft sonst nur den Faschisten oder den Sozialfaschisten, also da war ein direkter Krieg gegen die Sozialdemokratie beispielsweise lanciert und zwar von ganz vielen Helden und Heldinnen, die bis heute gefeiert werden, unter anderem auch Rosa Luxemburg, also ich finde, die müsste auch unbedingt auf ihren Totalitarismus hinterfragt werden. Also, und ich als alte Häsin dieser ganzen Geschichte, die eben auch im Totalitarismusbuch von Hannah Arendt so präzise geschrieben ist und überhaupt nicht aufgenommen wird, nirgends in den politphilosophischen Diskussionen, diese Säuberungskampagnen des eigenen Geistes, der eigenen Haltung zugunsten der Partei, das ist wirklich ein großes Phänomen, respektive ein großer Bestandteil aller linken Bewegungen. Und das musste ich jetzt eben mit großen Schmerzen die letzten, sagen wir mal, 10 Jahre selber feststellen, als sehr engagierte Linke innerhalb einer sehr klugen, wunderbaren linken feministischen Bewegung, die ich jetzt gewisse Schritte anschauen muss und realisiere. Also so anders als die Kommunisten in ihrer parteisoldatischen Haltung gegenüber Stalin waren wir nicht, oder? Also ganz viele Wahrheiten, die mir wichtig waren, sind also alle Säulen, worauf ich gestanden bin, sind am Bröckeln. Und das ist ein wirklich erschütternder Prozess.
Was kann man dagegen tun?
Also indem wir Urteilskraft und Urteilskraft und Information liefern und tatsächlich auch den Westen aufrüsten beispielsweise, also indem wir den Kampf nicht gegen innen führen, sondern tatsächlich jetzt die globalen Machtblöcke ganz klar ansehen und entsprechende politische Entscheide auch propagieren. Also gut,
ich habe eine Nachfrage, weil mich interessiert und deine Analyse da interessiert. Ja. Das ist jetzt die außenpolitische Sicht, die kann ich absolut nachvollziehen. Aber gleichzeitig laufen ja auch innenpolitisch, egal ob das jetzt in Deutschland ist oder in der Schweiz oder in Österreich oder auch in Spanien, genau diese Zerbröselungstendenzen. Und es gibt ja nicht nur Regula Stempfli als überzeugte Linke, ne? Frau Rona ist da liberaler drauf, aber ne? es gibt ja auch im linken Lager weiterhin vernünftige Köpfe, die das auch realisieren, diese Zerbröselungstendenzen und insbesondere diese Unklarheit in Richtung Meinungsfreiheit. Das ist jetzt meine Interpretation, die sehe ich gerade, ne? Dass Meinungsfreiheit relativiert wird. Ne?
Ja, zugunsten des Guten, zugunsten des Demokratischen.
Ist vermeintlich.
Aber sorry, ne? Also das habe ich. Naja, also Isabel Rohner, da müssen wir schon auch ein bisschen selbstkritisch sein. Mhm. Wir waren auch, wir schreien sofort hier, wenn es um Quote geht. Wir schreien sofort hier, wenn es um den Einbezug und die öffentliche Wahrnehmung und Benennung von Frauen geht.
Ja, aber die kann ich dir erklären als Liberale wiederum.
Ne? Ja.
Es ist die Aufgabe eines Staates, Rahmenbedingungen zu setzen, die den Bürgerinnen und Bürgern gleiche Möglichkeiten schaffen. In der ganzen Verschiedenheit der Menschen. Aber die Rahmenbedingungen, die der Staat setzt, müssen erstmal Chancengleichheit garantieren. Ne? Also ich bin für einen schlanken Staat, aber da, wo der Staat eben Rahmenbedingungen setzt, müssen die für alle ermöglicht sein.
Ja, aber was sagst du?
Wenn die Talente, Chancen...
Jetzt sind wir wirklich an einem spannenden Punkt, weil was sagst du, wenn es darum geht, also einer meiner Gleichstellungsvorschläge schon 1991 war, dass bei öffentlichen Aufträgen, dass die nur an Unternehmen und als Wettbewerb nur ausgeschrieben werden können, wenn eben die Geschlechtergleichheit berücksichtigt ist und damit eine Quote.
Naja. Ich bin absolut dafür. Das ist selbstverständlich.
Ja, aber Isabel Rohner, das ist natürlich, das ist nicht weit weg vom DEI, Diversity, Equity und Inclusion. Ja, lass mich fertig argumentieren. Mhm. Weil genauso hat Diversity, Equity und Inclusion begonnen, indem ganz klar die öffentlich-rechtlichen Gelder gewissen Gleichstellungskriterien genügen mussten. Also das sind quasi die Rahmenbedingungen. Und ich sehe jetzt, was aus dieser Ideologie geworden ist, an den Universitäten beispielsweise, dass es keine Freiheit mehr gibt, Wissenschaft zu betreiben, sondern genau diese Ideologie des Guten, dass die Gleichstellung in allen Texten, in allen Prüfungsvorgaben, in allen Lehrbüchern berücksichtigt werden muss, dazu führt, dass nur noch eine Art von Ideologie, nämlich die postkoloniale Gender-Ideologie, gelehrt wird und alles andere als unwert dargestellt wird. Und das finde ich schon spannend. Also ich finde, das müssen wir uns als Feministinnen schon überlegen, wie weit das in den USA gekommen ist. Und es ist genau mit der Absicht gekommen, dass öffentlich-rechtliche Gelder, die müssen demokratischen Grundlagen entsprechen und die wurden natürlich zu Milliarden bis 1980, würde ich jetzt mal sagen, alle ausgegeben für ein Geschlecht, für eine Hautfarbe, oder? Und dann hat man das verändert und jetzt merken wir, dass wir hochideologisierte Universitäten haben, die zwar wirklich eine super Frauenquote aufweisen, auch eine wichtige Quote von nicht weißen Männern aufweisen, deren Politik, respektive deren Wissensgegenstände in den Sozial- und Geisteswissenschaften jedoch totalitär, anti-westlich, pro-russisch, pro-chinesisch, pro-indisch sind vor allem. Es ist wirklich, und da finde ich schon,
ich erinnere alle Hörerinnen und Hörer an unsere hochinteressante Diskussion, die wir, ich meine, ganz Anfang Januar 2024 hatten, zu dem, was an den amerikanischen Universitäten gerade läuft, gerade mit diesen Strömungen. Zweiter Punkt. Ja, da ist etwas grandios aus dem Ruder gelaufen. Das ist aber nicht der Fehler. Und ich bin jetzt im deutschen System unseres Grundgesetzes. Es ist nicht der Fehler unseres hervorragenden und über Jahrzehnte, wenn nicht über ein Jahrhundert erkämpften Artikel 3, den ich einmal zitieren darf. Artikel 3 Absatz 2. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung der Frauen und Männer und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Ein grandioses Ziel und ein grandioser Verfassungsauftrag. Und du kannst, und ich bin davon überzeugt, jeden einzelnen Passus, jedes einzelnen Gesetzes ad absurdum führen, wenn du willst. Selbstverständlich. Das
also
ist die Kernkompetenz von uns Geisteswissenschaftlerinnen. Aber das macht das Ziel nicht falsch. Natürlich, also anderes Beispiel, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ey, das gilt für alle Menschen. Gibt es Menschen, die für mich durch Taten tatsächlich, für mich persönlich, wo ich denke, nee, also die haben jetzt damit wirklich ihr Menschsein verwirkt, ne? Kindervergewaltiger, Mörder, Abschlachter, Vergewaltiger der Hamas beispielsweise, ja. Spielt das eine Rolle? Nein. Das Ziel bleibt weiter richtig. Die Würde des Menschen ist unantastbar und es gilt für alle. Es gilt für Gut, es gilt für Schlechte, was auch immer das ist. Es gilt für alle. Das ist, und natürlich gibt es dann im Konkreten manchmal Diskrepanzen und manchmal Interpretationsräume. Aber das macht die Gesetze nicht falsch.
Also die DDR hatte zur Erinnerung eine der fortschrittlichsten Verfassungen überhaupt. Das weiß ich noch aus meinem Staatskundepreis, den ich gemacht habe über die kommunistischen Verfassungen. Also wirklich, der Text allein entscheidet natürlich nicht, sondern die politische Praxis.
Yes.
Und wenn ich dich so argumentieren höre, dann realisiere ich schon, das habe ich in den sozialdemokratischen und ökologischen Parteien und Bewegungen und feministischen Bewegungen immer gehört, dass beispielsweise auch wenn wir uns über die Geschichte des Kommunismus unterhalten haben, dass das Ziel des Kommunismus gut bleibt. Oder wenn du dich mit Christinnen unterhältst, also gläubigen Christen und Christinnen, da ist immer klar, also ja, es ist ja klar, die Bibel ist total frauenfeindlich, aber das Christentum an und für sich, könnten wir auch mal argumentieren, ist aber gut. Also es ist immer sehr schwer, zwischen gut ist manchmal, also gut gemeint ist manchmal das Gegenteil von gut. Und das wollte ich eigentlich sagen.
Da, und da sind wir total einer Meinung.
Und da möchte ich einfach eine große feministische Selbstkritik reinbringen, weil ich realisiert habe, dass die Menschen, die für mich abscheulich sind, ähnlich reden, wie ich in den 80er und 90er Jahren geredet habe, also mit ähnlichen Vorschlägen kommen, die ich schon längst vorgedacht habe. Und dann realisiere, was hat es bedeutet für die Bundesverwaltungen, also die was hat das bedeutet für die staatlichen Verwaltungen und was bedeutet das beispielsweise für die NGOs? Oder also wir hatten in den 80er, 90er Jahren gab es noch nicht so viele NGOs, respektive es gab beispielsweise ein Amnesty International, das gegründet wurde oder auch Médecins Sans Frontières, die gegründet wurden, mit dem wirklich entscheidend wichtigen Ziel, weltweit die Folter abzuschaffen und weltweit auch, grundmedizinische Dienstleistungen zu ermöglichen für alle Menschen, oder? Mhm. Also wirklich ganz tolle sogenannte Nichtregierungsorganisationen. 2024 gehören Médecins Sans Frontières und Amnesty International zu den anti-amerikanischsten, anti-westlichsten und pro-islamofaschistischen Organisationen überhaupt. Also vor allem die britische Amnesty International ist islamofaschistisch. Die UN wurde gegründet mit extrem wichtigen Zielen. Eleanor Roosevelt war da die Gattin von FDR. Aber die große Menschenrechtlerin Eleanor Roosevelt war maßgeblich beteiligt in der Deklaration der allgemeinen Menschenrechte. Das ist so entscheidend gewesen. Wenn wir jetzt gucken in der politischen Praxis der UN, müssen wir feststellen, auch da haben die Autokratien und die Diktaturen im Vergleich zum Gründungsjahr waren 30 Staaten und dann 23 davon waren lupenreine Demokratien, oder? Mhm. Und jetzt sind es 198 oder irgendwie so Staaten und es sind immer noch 23 nur Demokratien. Also die UN müsste schon längst nicht nur reformiert, sondern also all die Diktaturen, die müssten ausgeschlossen werden. Und das sind alles so Fragen, die ich einfach realisiere, eben auch wenn ich Diversity, Equity and Inclusion, also diese totalitär ideologische Haltung einer anti-amerikanischen, anti-westlichen, anti-liberal-demokratischen, anti-kapitalistischen Haltung, das sind alles Kinder meines und vieler Geister der 80er und 90er Jahre. Mhm. Und ich finde schon, sich zu überlegen, wie konnte es so weit kommen? Weil ich nicht einfach nur den Menschen, also individuell, sehe, ach ja, die sind einfach falsch abgebogen. Nein. Für mich sind es immer die Anreize, die geschafft werden, um totalitäre Systeme zu legitimieren und mit in bestimmte Begriffe zu gießen.
Hm. Ja, absolut. Da bin ich bei dir.
Ich finde, da werden wir weiter noch diskutieren müssen, inwiefern Feminismus irgendwie anders. Irgendwie geht es einfach
ja,
so nicht
aber,
mehr.
Weißt du, wo
also
ich
das
ein,
mit den Quoten zum Beispiel.
Wo ich ein großes Störgefühl habe, ist, wenn wir nun anfangen, unsere Ziele grundlegend zu hinterfragen. Denn davon wird die Welt nicht besser.
sondern
das ist so eine Reflexion, die ja einsetzt. Und ich nehme das. Also ich finde ja sowieso, die Menschen reflektieren also viel zu reflektieren schadet nicht, sagen wir es so rum. Ne?
Absolut.
Also zu reflektieren, sich zu hinterfragen,
auch
eigenes Verhalten natürlich immer zu hinterfragen, das ist eine gute Eigenschaft. Was ich nur gerade feststelle, ist, dass wieder die anfangen zu hinterfragen und zu zweifeln, die sowieso hinterfragen und zweifeln.
Genau, und die sowieso und unterdrückt
das,
werden.
Also
das stimmt.
Jetzt kommt wieder der Moment der großen Kuchenmetapher von der Rohnerin. Diese Reflexion und der Zweifel, der ist eben nicht auf dem ganzen Kuchen gleichermaßen verteilt.
Sondern
sehr ungleich. Und wenn dieser Kuchen dann sich rauszieht, ne, aus dem Mahl der Gesellschaft, aus dem Buffet unseres Zusammenlebens, dann macht es die Gesamtheit nicht besser.
Absolut, absolut. Und Isabelle Rohner, ich habe einfach realisiert, auch in der Besprechung des Buches Kaffee Marx über die Frankfurter Schule, also der ich so quasi auch angehöre, oder habe ich realisiert, ich bin zwar eher Hannah Arendt jetzt, aber im Studium wurde ich genau so trainiert. Immer Kritik, Kritik, Kritik. Und ich werde in meinem Essay, der kommt dann im November raus, habe ich ganz messerscharf analysiert und realisiert, dass die Frankfurter Schulen, alle intellektuellen linken Bewegungen, NGOs, Programme, Papiere, dass es denen eigentlich nur um die Performance geht, also um die Performance von Kritik, Politik und nicht um die Demokratie. Und das war für mich ein ganz riesiges Ausrufezeichen. Ja. Und genau das habe ich jetzt auch in der die Podcastin in der ersten halben Stunde gemacht, weil ich einfach so seit 30, 40 Jahren extrem sozialisiert bin darauf, alles zu hinterfragen, zu kritisieren, ohne und dann quasi die Demokratie, das politische Handeln, das Ziel, wie du das gesagt hast, völlig zu vergessen. Und das finde ich spannend. Das war jetzt ein spannender Prozess, weil ich das eben im Essay festgestellt habe, dass die linken Bewegungen, NGOs, Universitäten, Kultur, Medien im Moment im Westen vor allem daran kranken, dass sie nur Kritik können, aber keine Politeia, kein politisches Handeln mehr.
So, und jetzt machen wir was ganz Großartiges, gehe dramaturgisch zum Beginn unseres Gesprächs zurück, nochmal zu Hedwig Dohm. Was waren denn die Zielsetzungen von Hedwig Dohm? Mhm. Ein Ziel, was wir bis heute weltweit nirgendwo erreicht haben, nämlich die völlige rechtliche, soziale und ökonomische Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Und was meinte sie damit? Dass Männer und Frauen dieselben Möglichkeiten haben müssen, ihr Leben zu leben. Und zwar sozial, rechtlich und ökonomisch. Und von Hedwig Dohm kam ja diese großartige Erkenntnis, ich will, dass Männer und Frauen jetzt mal 200 Jahre lang dieselben Rechte und Möglichkeiten haben.
Wunderbar.
Und diese 200 Jahre, die haben noch nicht einmal begonnen.
Ja, also wunderbar. Es war wieder ein ganz wichtiges, sprechendes Denken, weil wir zwei da aufeinandertreffen und wirklich die Podcastin so machen, dass es uns wirklich uns darum geht, eben wie ist die Welt, wie sie uns entgegenhält. Du wolltest noch etwas kurz über BRICS, da werde ich nur ganz schnell was sagen. Mhm. BRICS ist definitiv ein anti-westliches Bündnis, also gegen die Demokratien gerichtet. Also ich würde es nicht antidemokratisches Bündnis nennen, es ist die AG der Autokraten. Und alles
ein
sind
ademokratisches Bündnis vielleicht?
Ja, ein ademokratisches, ja, super. Und es sind übrigens Antisemites vereint, oder? Alles Antisemiten vereint. Darüber redet kein Medium. Das ist wirklich, sie repräsentieren die BRICS-Staaten, also eben Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika repräsentieren jetzt mit den neuen Kandidierenden fast 45% der Weltbevölkerung. Mhm. Sie stehen für einen Drittel der globalen Wirtschaftsleistung und sie haben schon seit 2014 ein Bündnis gegründet, eine eigene Entwicklungsbank gegründet. Auch darüber höre ich nie was darüber. Wir müssten jeden Tag
über die BRICS, Währung haben wollen, das war auch in den
und das ist entscheidend.
Habe ich auch der Tagesschau entnommen.
Habe ich auch der Tagesschau aber ich finde, wir hätten seit 2014 darüber reden können, was das bedeutet. Also, dass wir, weil uns wird ja immer Sand in die Augen gestreut von der Tagesschau oder überhaupt den Medien über die wirklich relevanten Themen. Und dass seit über 10 Jahren die multipolare Welt sich herauskristallisiert mit unterschiedlichen Währungssystemen, ähnlich wie im Kalten Krieg, dass es darum geht, der Westen gegen die totalitären Staaten, das wird so nie erwähnt, oder? Sondern es wird immer so irgendwie, hat man BRICS gar nicht so ernst genommen. Ich glaube, jetzt ist der Weckruf passiert. Es geht tatsächlich darum, also BRICS ist ein enorm starkes Bündnis, die werden auch auseinanderfallen, wenn sie eine eigene Währung haben, nämlich China und Indien, die haben total divergierende Interessen. Aber im ersten Moment sind sie enorm erfolgreich, diese BRICS-Staaten, in der Zerstörung der existierenden Demokratien. Und wir können das jeden Tag beobachten. Und da finde ich schon, da müssen wir reagieren im Westen, das westliche Bündnis stärken und auch innerhalb der Demokratien die bürgerkriegsähnlichen Zustände der Kulturkriege beenden. Das wäre für mich eine ganz wichtige Forderung und da komme ich direkt zu dem Bürgerkrieg in den USA.
Ich würde dazu gerne zwei Sätze noch sagen. Warum wird das nicht so wahrgenommen, beziehungsweise so problematisiert. Und ich glaube, da sind wir wieder bei dem Punkt, wir sehen nur, was wir sehen wollen. Mit wir meine ich tatsächlich uns als Gesellschaft.
Mhm.
Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass hier auch ein Punkt eine Rolle spielt, der eigentlich eine Demokratie auch ausmacht, nämlich Toleranz. Also, dass wir diese Systeme zwar wahrnehmen, ne, es gibt jetzt ein BRICS-Bündnis und okay, gut, es wird jetzt auch ausschließlich von Männern geführt und ja, mit den Frauenrechten und mit den, Antisemitismus, naja, gut, aber die haben ja trotzdem eine Daseinsberechtigung. Das heißt, dass hier sowas wie Kulturrelativismus mit reinspielt, wir gelernt haben als Respekt vor dem anderen, nenne ich es jetzt mal so. Der sich dann aber ausprägt als Kulturrelativismus und wir mit diesem Relativismus gleichzeitig zentrale Grundwerte, demokratische, relativieren. Dass wir die bei anderen Systemen, Staaten, Zusammenkünften plötzlich nicht mehr so wichtig finden. Da ist das Beispiel Frauenrechte. Welche Rolle spielen Frauenrechte für uns in der Demokratie? Zentral.
Ja.
Wie wichtig finden wir es als westliche Bürgerinnen und Bürger, dass die Frauenrechte im Iran, eingehalten werden, überhaupt Berücksichtigung finden? Mhm. Und offensichtlich ist die Antwort, nein, wir sind bereit, bei Frauenrechten, bei Antisemitismus, grandiose Abstriche zu machen. Die sind dann eben plötzlich nicht mehr so wichtig. Sie haben dann plötzlich keine Priorität mehr. Und das ist Kulturrelativismus.
Ja, absolut. Und es ist auch eine Wohlfahrtsverwahrlosung, dass die Demokratie in Kulturmedien, die westliche, liberale, bürgerliche, kapitalistische Demokratie, sowohl in Kulturmedien, Universitäten und in den öffentlichen Institutionen nicht mehr gefördert wird. Weil nämlich quasi die antikapitalistischen Überzeugungen all dieser Institutionen und anti-amerikanischen Überzeugungen viel stärker wirken als die Kritik an der AG der Autokratien. Oder wir haben links ein Kulturrelativismus, wie du ihn nennst, und ein totalitäres Verständnis gegenüber allen. Also mein Erweckungserlebnis war das ja, als irgendeine Gender-Theoretikerin, die in der Schweiz mit den wichtigsten Männern der großen Verlage verbündelt ist, behauptet hat, dass Genitalverstümmelung einfach das sei nicht zu verurteilen.
Ausdruck einer Gesellschaft
Danke.
Ist, ne?
Ja, Ausdruck, furchtbar, Ausdruck, furchtbar. Einer, Ausdruck einer Tradition, einer Authentizität, einer Gesellschaft.
Das
und das
Abbinden
ist eine
Weiß- von Füßen, das
ja,
Einsperren
genau.
von Frauen, das
genau,
sind
das,
halt so
Ja, das sei weißer Kolonialismus, das sei weißer Kolonialismus, Witwenverbrennungen beispielsweise in Indien, die britische Kolonialmacht verboten hat, das sei nur ein rassistisches Vorgehen, weil das eine Authentizität, also und so weiter und so fort, oder? Also das waren meine Erweckungserlebnisse und ich realisiere, dass das von links total zerstört wird. Also es gibt keine, also es war, ich sage nochmal, in den 60er, 70er Jahren und das sind jetzt alle Boomers und dann in den 80er, 90er Jahren war die Zerstörung der bürgerlichen Werte enorm wichtig, oder? Also die Macht der Kirche musste gebrochen werden, der katholischen Kirche, die homosexuellen Ehe musste eingeführt werden, also überhaupt die Akzeptanz von Lesben und unbedingt, dann die Umweltbewegung und also all diese wichtigen, großartigen Bewegungen. Und diese Zerstörung läuft aber so weit, dass es eben mit dem Kultur...
Ich würde Neuverhandlung sagen übrigens, nicht Zerstörung. Ne?
Ah.
Es wurde neu verhandelt, neu ausgehandelt, wie wir zusammenleben wollen in unserer Demokratie.
Mhm. Aber die führte dann zur totalen Vernichtung der Demokratie, wie wir sie jetzt sehen.
Die haben wir
Wer
noch nicht. Die haben wir noch nicht.
Nein, also wir haben noch Institutionen.
Nein.
Die
Frauenbewegung
ist
auch nicht Grund für die Abschaffung der Demokratie. Das ist zu sehr polemisch.
Das habe ich nicht gesagt, dass die Frauenbewegung ein Grund ist für die Demokratie.
Nein, du hast gesagt, die Demokratie, die bewegt die linken Bewegungen der 60er und 80er
Nein,
Jahre.
Nein, und ich wollte die Rechten, und ich wollte die Rechten, nein, aber die haben einfach einen Teil daran, Isabel Runder. So wollte ich es eigentlich sagen, ich habe dann den Faden verloren. Und ich wollte das sagen, das ist von links als eine große Attacke auf die Demokratie in der Neuverhandlung, und von rechts kommt die Attacke auf die Demokratie seit 1999 mit dem Neoliberalismus, der Globalisierung, die demokratischen Länder deindustrialisiert hat und entdemokratisiert hat, weil einfach Freihandel getrieben wurde mit China beispielsweise, ohne die Grundsätze, die ausgehandelt wurden in den internationalen, also in der ILO beispielsweise, also mit Mindestarbeitszeit, Mindestlohn, Arbeit, Kinderarbeitsverbot und Sklavenarbeitsverbot etc. Also all diese wichtigen Errungenschaften von den westlichen Demokratien, die wurden dann von rechts in der Neuordnung der Weltwirtschaft einfach auch an den Meistbietenden verkauft. Und ich finde, das
teile ich
ist
so in dieser Pauschalität
wichtig.
Tatsächlich nicht. Ne?
Ja,
aber ich lasse das jetzt mal
große
stehen
Also du hast gefragt wegen den BRICS, und das ist meine Haltung, dass wir eben nur noch eine skelettierte Demokratie, sowohl im Punkto Freihandel, Punkto Frauen und Mädchenrechte, punkto Arbeitsrechte haben, die es eben sehr schwer macht, gegen die Neuordnung der Welt anzugehen. Und
auch das
sehe ich,
glaube ich,
das
so
sehe
nicht. Da bin ich positiv,
schwer.
Da bin ich optimistischer. Super. Ich finde, wir haben starke Demokratien. Wir sind total gut aufgestellt. Wir müssen uns nur dessen bewusst sein und für die Werte auch tatsächlich eintreten im Globalen.
Genau.
Und da, glaube ich, kommen wir jetzt zu einem Thema, was du mir per SMS angekündigt
hast. Ja, ich wollte
hast,
die USA.
Und was mich total interessiert, denn du willst über den Wahlkampf sprechen, der in den USA gerade läuft und der uns ja auch sehr stark betrifft. Ich meine jetzt als Wahlkampf, weil darüber sehr viel berichtet wird. Ne,
ja, wir können, wie wir immer festgestellt haben, Isabel Rohner und Regula Steinflieg können nicht bei den US-Wahlen teilnehmen. Also wir können uns nicht. Aber es wird ja so getan in den Medien, als hätten
nicht
wir
nur wir. Da steht nicht die Rohnerin und Regula Steinflieg können
ja,
nicht
genau.
wählen, sondern tatsächlich betrifft das, ich würde sagen, 99,99% der Menschen in Deutschland.
330 Millionen US-Bürger und Bürgerinnen könnten tatsächlich wählen. Aber die Wahlen in den USA sind deswegen so wichtig, weil es eine Wahl ist eigentlich zwischen Pest und Cholera. Es gibt nur zwei Kandidaten, es gibt kein Koalitionssystem und es gibt zwei Kandidaten, also eine Kandidatin und einen Kandidaten, die eigentlich von der Person her gesehen nicht wählbar sind. Und zwar beide, sowohl Kamala Harris als auch Donald Trump. Und ich dann eben auf die Politik schauen musste, und also eigentlich wäre es für mich als Feministin sofort klar, Kamala Harris, that's her, oder? Also, und ich habe einfach realisiert, als ich mich mit den tatsächlichen Politiken von Kamala Harris auseinandergesetzt habe, vor allem der letzten 4 Jahre Biden-Harris-Administration, habe ich realisiert, Kamala Harris ist für mich als Feministin nicht wählbar. Weshalb? Also erstens mal ist sie eine Hamas-Kuschlerin. Der Iran-Deal wurde sofort wieder aufgeöffnet der Biden-Harris-Administration, dass Iran ermöglicht hat, mit China Milliarden-Deals zu machen mit dem Erdöl und so alle die Proxys alimentieren mit Waffen, Bomben, eben die Houthis, die Hamas, die Hezbollah, um den Vernichtungskrieg gegen Israel zu beginnen. Also das ist nicht eine Nebensache, sehr verehrte Damen und Herren, muss ich einfach sagen, oder? Also das kann ich von Donald Trump nicht sagen. Der hat in seiner Amtszeit mal gab es keinen Krieg, b hat er die Globalisierung, die eben aus meiner Sicht völlig verheerend ist von Barack Obama, auch das verheerende TTIP, darüber könnten wir auch mal diskutieren, 2014, das hab ich massiv in der Bewegung und aktiv verhindern können. Ich nannte das Ermächtigungsgesetz der Neoliberalen. Also Donald Trump hat, war da eine paradoxe Intervention. Er hat also die Globalisierung gestoppt und er hat tatsächlich es zustande gebracht, ein Abraham Accord, das Israel gewisse Sicherheiten bieten würde. Und Israel ist für mich nicht nur eine israelische Frage, sondern es ist eine Überlebensfrage für den Westen und die
Nachfrage,
Demokratie.
Nachfrage darf ich? Ich, ich finde meine Rolle, die ich jetzt gerade einnehme, ganz wunderbar, weil ich kann jetzt ganz, ganz viele Fragen hoffentlich stellen. So, du sagst... Die Biden-Administration und
Biden-Harris, ja, genau.
Also genau, Harris als amtierende Vizepräsidentin.
Ja, und es wird ja so getan.
Wir wissen, dass es Biden momentan wirklich nicht gut geht, beziehungsweise nicht mehr gut geht. Von daher kann davon viel Einfluss natürlich ausgegangen, muss von viel Einfluss ausgegangen werden. Aber gleichzeitig sehen wir doch, dass Anthony Blinken, der Außenminister der USA, sich sehr für Israel einsetzt. Wie bringst du das? Wie erklärst du das? Wie bringst
also
du das
der setzt
überein?
Sich überhaupt nicht ein für also Anthony Blinken sehr für Israel. Das sind Worthülsen, die er, braucht. Also es gibt in den USA, also da finde ich eben auch die Medien, also genau, das ist auch der Punkt. Mich nervt es so wahnsinnig, wie die Medien über Kamala Harris berichten und über Donald Trump. Es hat nichts mit der Realität zu tun, nichts. Es ist alles kontextlos und die Sprechblasen von Anthony Blinken werden eins zu eins als politische Handlungen genommen. Anthony Blinken ist ein Israel-Hasser. Also weißt du, der tritt immer vor die Presse und also ähnlich wie der Scholz, Olaf Scholz, der deutsche Bundeskanzler, der vor die Presse tritt und sagt, ja, die Ukraine wird unterstützt, aber dann denn die Waffen, die notwendigen, die für den Sieg notwendigen Waffen, Langstreckenwaffen beispielsweise der Ukraine, einfach verhindert, oder? Und Anthony Blinken
und
hat ein Waffen...
potenziell ein Eintreten von Deutschland, ne, als offizielle Kriegspartei zu verhindern.
Ja, ja.
Wo man sagen kann, das ist ja sein
das ist
Schwur
auch
als
möglich.
Bundeskanzler, ne, Schaden vom deutschen Volk abzuhalten. Da kann man also sagen, Olaf Scholz macht das.
Das können wir auch diskutieren und schauen, wie legitim ist das oder ob das so stimmt, wie du das jetzt gesagt hast. Aber bei Anthony Blinken weiß ich, es gibt ein Waffenembargo gegen Israel und es wird einfach, also es gibt sicher Kanäle, wo Israel die notwendige Unterstützung noch kriegt, aber die kriegt Israel sicher nicht von der Biden-Harris-Administration.
Aber können wir denn sicher sein unter einem Präsidenten Trump, der jetzt ehrlich
definitiv
gesagt auch nicht so den besten Eindruck macht? Ne?
Ja, definitiv. Also, also eben, the proof of the pudding lies in the eating. Also die vier Jahre Trump-Regierung hat im Nahen Osten tatsächlich eine ganz andere, neue Lösung gebracht. Also deshalb, also Biden-Harris ist, der ist nicht, aber ich habe ja 33 Gründe oder 45 Gründe, wieso ich Harris nicht, also es ist nur einer. Und eben diese Hamas-Kuschlerei, also diese nicht klare Verurteilung dieser sogenannten pro-palästinensischen Proteste geht gar nicht. Also das ist, also sie ist eine kalifornische DEI-woke Politikerin. Das war sie immer, das ist sie einfach nur in den letzten paar Wochen nicht geworden, weil sie weiß, sie muss, sie kann nicht nur in Kalifornien gewinnen, sondern sie muss auch die Mitte der Amerikaner und Amerikanerinnen ansprechen. Also sie ist weiterhin für die Globalisierung und die Deindustrialisierung und da bin ich, finde ich, wir brauchen neue Konzepte, deshalb mag ich die paradoxe Intervention einer Donald Trump Administration, die ganz andere Prioritäten setzt. Also wir haben das auch gesehen in der Pandemie, also die medizinische Unterversorgung und totalitäre Abhängigkeit von chinesischen Medikamenten. Das ist
ein
Wake-up-Call. Das müssen wir selber herstellen im Westen. Also wir müssen quasi wie eine Anbauschlacht haben. Wir müssen einen Selbstverteidigungsplan haben. Wir müssen in der Landwirtschaft gucken. Wir brauchen nicht noch mehr Textilien. wir brauchen nicht noch mehr Amüsement, sondern wir brauchen tatsächlich ganz klare, klassische Verteidigungsmechanismen, wenn es hart auf hart kommt in der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen dem Westen und der AG der Autokraten. Ich gehe noch schnell
weiter.
Ja,
gerne, bring noch ein paar mehr Gründe.
Title 9, den
paar mehr
hast
Gegenfragen.
Du hast ja Title 9 gewählt, oder? Also und Menschen, und für mich ist es klar, Biden-Harris war auch schon bei Obama, habe ich übrigens alles in Trumpism auch geschrieben. Menschen, eben Barack Obama, der die Banken nicht reguliert hat, sondern eine Krankenversicherung eingeführt hat, die wie in der Schweiz Prämien für den Mittelstand und die unteren Schichten, nicht die ganz untersten, die kriegen die gratis, aber für den Mittelstand Prämien definiert, die wirklich einen wahnsinnigen Einkommensverlust bedeuten. Und die Menschen werden via sogenannte Gesundheit in Kreditpunkte und Sprechakte umgewandelt im Title IX. So hat Kamala Harris verurteilten Vergewaltiger auf Staatskosten die Trans-Operation bezahlen wollen. Dazu will sie jetzt nichts mehr sagen. Es gab ein gutes Interview der LGBTQ-Plus-Bewegung, auch in einem Podcast, den werde ich verlinken, wo sie wahnsinnig ausgewichen ist als die LGBTQ-Plus, die natürlich sie als Vertreterin ihrer Trans-Ideologie rühmen und wählen wollen, oder? Und dann hast du gemerkt im Podcast, dass ihre Positionen extrem transfreundlich und antifeministisch sind, also von meiner Sicht. Mhm. Du findest das Selbstbestimmungsgesetz in Deutschland ein Problem, also Title IX
ist verfassungswidrig.
Ist ein riesiges Problem.
Ich finde es kein Problem, ich finde es ist ein Fall für das Bundesverfassungsgericht.
Ja, absolut. Und dann, genau, und was ich natürlich auch.
Und siehst du da Unterschiede? Was würde dann bei Trump passieren?
Ja, nein, das ist ja klar.
Kannst du dazu
also
auch
da
noch
wird,
was sagen?
Ja, das wird natürlich, also die Trump-Administration überlässt das Bildungssystem wieder dem föderalen Entscheiden, also so wie der Föderalismus in den USA aufgebaut ist. Deshalb wurde ja auch das Abtreibungsgesetz respektive, also es gibt ja kein Abtreibungsgesetz in den USA. Der oberste Gerichtshof hat ja bestimmt, dass die Abtreibungsgesetze eigentlich nicht verfassungskonform sind, weil hier der oberste Gerichtshof die Abtreibung legalisiert hat, und zwar die Abtreibung bis zur 26. oder 29. Woche einer Schwangerschaft. Auch davon hören wir nie was im Westen, sondern wir reden nur immer darum, Trump ist gegen das Abtreibungsrecht. Das Abtreibungsrecht, das Recht auf Abtreibung ist jetzt wieder den Staaten, also den Bundesstaaten übergeben. Also,
und was natürlich in einigen Staaten zu Problemen
zu
führt.
Einem Verbot, zu einem Verbot führt, ja genau.
Und
genau.
Lebensgefährlich sein kann für Frauen.
Absolut, da bin ich natürlich die Erste, die völlig dagegen ist. Es wäre einfach entscheidend und wichtig, wenn das Abtreibungsrecht auf Bundesebene geregelt werden muss, dass das ganz ordentlich im Kongress auch stattfindet. Mhm. Und da gibt es eigentlich...
Was die Demokraten über Jahre versäumt haben.
Genau, ne? genau, weil sie sich dort die Finger nicht verbrennen wollten. Ja. Und was unter Trump, also die ganze Trans-Ideologie, die in den USA wirklich krass ist, also die J.K. Rowling und alle haben jetzt gerade eine Studie, also es gab jetzt eine Studie über Pubertätsblocker, die Trans-Aktivisten lanciert haben und mit Millionen von Bundesgeldern unterstützt wurden. Und diese Studie zur Pubertätsblockern und zur Umwandlung von Mädchenkörpern in Jungenskörper oder von Bubenkörpern in Mädchenkörpern, haben sie, die Körperlichkeit, also die schneiden die Brüste ab, die schneiden die Penis, also die machen Kastrationen. Und diese Studie wurde ja eigentlich lanciert von den Transaktivisten, weil sie gemeint haben, damit wir genügend Material haben, um zu zeigen, wie positiv das ist, dass wir Pubertätsblocker haben und dass wir allen Menschen die Möglichkeit geben, sich zu kastrieren, sterilisieren, orgasmusunfähig werden und unfruchtbar werden für das ganze Leben. Oder? Und die Studie hat festgestellt, entgegen diesen Prämissen, hat festgestellt, nein, ja nicht, es muss sofort gestoppt werden. Alle Pubertätsblocker-Programme müssen gestoppt werden, weil die psychischen und körperlichen Nachteile, eben also Unfruchtbarkeit das Leben lang, Orgasmusunfähigkeit das Leben lang,
lebenslange Patientinnen und Patienten.
Genau, Inkontinenz und so weiter und so. Ja, und die wurde nicht publiziert. Die wurde nicht publiziert, wegen dem Grund. Und zwar genau mit dem Argument der Gesundheitsministerin unter Biden-Harris, mit dem Argument, Und das wurde natürlich in den linken Medien, im Bollwerk und so, überhaupt nicht publiziert. Ich höre dann auch die rechten Podcasts. Da wurde, deshalb weiß ich überhaupt davon, oder? Und, aber die Gesundheitsministerin hat ganz klar der Trans-Community, der feministischen Bewegungen, allen NGOs geschrieben und gesagt, wir publizieren diesen Bericht nicht, weil der von den Rechten nur missbraucht werden könnte. Ja, oder? Also das ist unglaublich, oder? Ja. Und deshalb, und dann muss ich einfach auch sagen, ich finde, eine Vizepräsidentin, die ein Jahr lang oder zwei Jahre behauptet hat, dass der amtierende Präsident in voller Potenz seiner Amtstätigkeit nachgehen kann, sowohl psychisch, physisch als auch überhaupt. Also die hat noch eine Woche vor dem Rücktritt als Kandidat, oder? Bei Joe Biden musste ja selber zurücktreten, oder? Hat sie behauptet, Joe Biden sei einer der fittesten Präsidenten überhaupt. Und das geht nicht. Das geht nicht. Also ich lasse mich doch nicht verarschen. Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass der Entscheid von Joe Biden nach dem verheerenden TV-Duell zurückgetreten ist, erstens mal von ihm kam. Das war ein wahnsinniger Druck von Barack Obama. Und ich denke eben auch, dass Joe Biden dann aus Wut den Demokraten und Demokratinnen ein riesiges Nest ins Nest gelegt hat, ein Kuckucksei, nämlich dass er am nächsten Tag dann gesagt hat, Barack Obama hat ja immer gesagt, ach ja, wir machen jetzt einen demokratischen Kongress und dann wählen wir eine neue Kandidatin, Gretchen Whitmer beispielsweise aus Minnesota, wenn ich mich richtig erinnere, weil die ist die ist eine der beliebtesten Politikerinnen. Und der Joe Biden hat das Ei, das faule Ei Kamala Harris ins Nest der Demokraten gesetzt, weil er wirklich gegen seinen Willen nicht mehr Kandidat war. Und hat, indem er gesagt hat, ja, alle meine Findings und Fundings und die Unterstützung meiner Delegates, meiner Delegiertenstimmen gebe ich Kamala Harris. Und ja, das finde ich schon, und ich finde es unglaublich, die letzten vier Jahre USA-Politik waren verheerend für die Welt, verheerend für die Innenpolitik, verheerend auf allen Ebenen. Und Kamala Harris aber ist für mich verantwortlich für diese Politik und deshalb würde ich sie abwählen.
Ich finde das, es ist schon krass, und mir fällt auch kein besseres Wort ein, ne? Es ist schon krass, deine Analyse, gerade als linke Sozialdemokratin, der du dich eher verorten würdest, ne?
Ja, definitiv, ja.
Diese Analyse machen zu müssen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde die Situation furchtbar. Für mich wäre bei einer Wahl immer ausschlaggebend, wie sieht die konkrete Handlungspolitik in puncto Frauen und Mädchen aus. Jetzt haben sich aber die Republikaner auch nicht mit Ruhm bekleckert, weil Frauenpolitik und die Rechte von Frauen und Mädchen für niemanden prioritär sind. Mir graut es vor der Vorstellung, mir persönlich als Bürgerin, vor der Vorstellung eines Präsidenten Trump.
Also als Weltenbürgerin.
Und da bin ich ganz egoistisch, wirklich ganz egoistisch. Mir graut es davor, wieder überschwemmt zu werden, und zwar täglich. Und ich bin eine Viel-Nachrichten-Konsumentin. Mhm. Ich finde es wichtig, mich breit zu informieren und viele Nachrichtensendungen auch zu sehen. Wieder täglich irgendwelche schrägen, zum aus Fremdschämen Nachrichten vor den Latz geknallt zu bekommen. Ich kann mich erinnern, wie sehr ich mich gefreut habe, Entschuldigung, das war mein Mikro gerade, wie sehr ich erleichtert war auch, als Biden gewonnen hat bei der letzten Wahl, weil mir klar war, jetzt kehrt vom Nachrichtenerregungslevel Ruhe ein, und das war es die letzten vier Jahre. Man kann das hinterfragen und man kann auch fragen, warum war es so, ne? Und das ist nicht gut. Aber mir graut es davor, dass diese Schwemme wiederkommt. Mir graut aber auch vor der Vorstellung einer Präsidentin Harris. Und ich erinnere mich,
Das nimmt mich wundert. Wieso?
Weil ich deine Analyse teile.
Mhm.
Genau, in den Punkten. Umgang mit Israel, Umgang mit Frauen und Mädchen. Mhm. Und zwar de facto und nicht als, oh, wir haben so ein tolles Image und ich bin hier Vorbild, weil ich bin die erste Präsidentin.
Ja.
Also Donald Trump hat ja was sehr Lustiges gesagt in einer Wahlkampfveranstaltung letzte Woche oder vor 10 Tagen ungefähr. Hat er einen Sozialdemokraten genannt und gemeint, ja, ich meine, weißt du, du kannst jetzt irgendwie gerade nicht so erfreut sein, aber du kannst einfach sagen, ich kandidiere jetzt als Präsident und wenn du sagst, ich bin eine Frau, hast du sogar Chancen, die erste Präsidentin der United States zu werden. Ich habe sehr gelacht. Mhm. Ich habe sehr gelacht. Es ist natürlich total bitter und es ist furchtbar. Aber ich erinnere, also ich habe einen amerikanischen Familienkreis oder Ast in Amerika und den habe ich besucht damals, als Hillary Clinton gegen Donald Trump angetreten ist. Und ich war total, also ich war ein bisschen naiv, muss ich auch ehrlich gestehen, weil ich mich, klar, mir war klar, es gibt halt eigentlich zwei Parteien, aber wie sehr die Tradition der Wählerinnen und Wähler verhaftet ist in diesen zwei Lagern, das war mir, ich hab's kognitiv gewusst, aber im Herzen nicht begriffen. Und habe dann festgestellt, als ich in Amerika war, und jetzt kommt was sehr Bitteres, sowohl die Demokratische Partei als auch die Republikanische Partei hätte eine hohe Wählerzahl, wenn die einfach ein Stuhl, Kaktus, Ast, eine Kaffeetasse aufstellen würden.
Das ist sehr bitter.
Naja,
also
aber es ist
da,
so.
Da wirst du dem so amerikanischen, da wirst du ja, eigentlich der amerikanischen politischen Kultur nicht gerecht.
Aber,
ich, mein, es, Plädoyer, dieses, mein Plädoyer ist ja eigentlich, dass wir eine Wahl zwischen Pest und Cholera haben. Ist ein Plädoyer.
Nicht, ich finde Kaffeetasse und.
Oder, ja, das stimmt.
Finde ich irgendwie
das,
netter.
Kaffeetasse, ich also dass wir eine Wahl zwischen Kaffeetasse und Stuhl haben, hängt damit zusammen. Genau mit Trumpism, ein Phänomen, verändert die Welt zusammen, nämlich dass die Medien, die Kulturinstitutionen und auch die Bundesverwaltungen nicht quasi ihren Job gemacht haben, nämlich der demokratischen politischen Kultur, sondern zwecks Codes, Trends, Algorithmen, Hashtags und so weiter und so fort in der Demokratie ein Freund-Feind-Schemata heraufbeschworen haben, eine totalitäre Personalisierung der Politik, also nicht das politische, das Private wird politisch, sondern die Politik wurde extrem quasi zur Privatangelegenheit der jeweiligen Kandidaten und Kandidatinnen gemacht. Und das geht nicht. Und ich habe nur argumentiert, ich habe nur inhaltlich argumentiert gegen die Biden-Harris-Administration, weil ich sagen muss, die letzten 4 Jahre haben die Welt an den Rand eines Dritten Weltkrieges gebracht. Und ich finde nach wie vor, unter Donald Trump ist es nicht geschehen. Auch Barack Obama hat mit seiner pro-islamo-faschistischen Haltung während des Syrienkriegs, das ist ja unfassbar, also Barack Obama hat eigentlich das ganze Chaos im Nahen Osten auch mitproduziert. Und wenn wir jetzt darüber reden, über die, wenn Trump kommt, dann ist die NATO, wird die NATO defunded, oder beispielsweise, also hat die NATO keine Möglichkeit mehr und was auch immer, dann muss ich einfach sagen, das stimmt so überhaupt nicht, weil schon Barack Obama hat ganz klar die Außenpolitik auf Asien gelegt.
So, und jetzt haben wir den Fall einer SP-Frau, einer Sozialdemokratin.
Nein, ich bin nicht in der Partei.
Ja,
also ich finde
ja,
nicht.
Ja.
Nein,
ja,
also ich finde, ich sage dir auch nicht
einer
FDP,
Linken,
ich sag, ich bin auch
lass
nicht bei
meinen
den Linken. Nein, 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 also sonst nenne ich dich nur FDP, FDP.
Ich bin auch nicht in einer Partei.
Eben,
ja. Nein,
also,
du hast recht, aber wirst du jetzt exkommuniziert, weißt du? Ich wollte dieses Bild schon mal bringen, weil es dafür steht, weißt du, dass eigentlich das, was wir am Anfang gesagt haben, dass wir Dinge hinterfragen müssen und Medienberichterstattung hinterfragen müssen. Bei mir fällt es schon auch auf, die Medienberichterstattung ging sehr wenig bis gar nicht auf Inhalte ein, sondern machte genau das, was du analysierst in deiner Theorie, die du Trumpism genannt hast, in deinem sehr lesenswerten Buch. Ich wollte es nochmal sagen.
Ich hätte es auch Putinism also nennen können, Xi Jinpingism, Orbanism, everything. Also dieses, Kamala Harrisism,
wir
alles.
Wir berichten über die Turnschuhe von Kamala Harris.
Yes.
Und wir berichten über klebendes Klopapier an der Schuhsohle von Donald Trump, ne? Aber nicht über das, was die beiden vorhaben, wenn sie Präsident oder Präsidentin sind. Und das ist ein echtes Problem und Dilemma. Und ich bringe vielleicht noch ein, versöhnlich wird es nicht, aber wir sind als Medienpodcast ja auch gestartet vor vier Jahren und wie berichtet wird, da hatten wir jetzt gerade auch in der letzten Woche ein Musterbeispiel. Der Deutsche Buchpreis 2024 wurde verliehen an Martina Hefter für ihren Roman Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Und worüber wird berichtet? Es wird über einen Konkurrenten berichtet. Nein, ich nenne weder seinen Namen noch sein Buch. Der, als die Jury das bekannt gegeben hat, dass der Preis an Martina Hefter für ihren Roman Hey, guten Morgen, wie geht es dir, geht? Die Jury als, Zitat, ihr verdammten Wichser beschimpft hat und fand, das wäre total ungerecht, er hätte den Preis verdient. Und was machen die deutschen Medien? Sie berichten fast ausschließlich über ihn.
Ja.
Er kriegt ein fettes Interview im Spiegel. Die Frankfurter Rundschau kriegt hier jetzt noch die goldene Schrumpelgurke der Woche. Weil die Frankfurter Rundschau hat es geschafft, einen ganzen Artikel über ihn zu bringen und über diesen Vorfall und kein einziges Mal den Namen Martina Hefter, die den Deutschen Buchpreis 2024 gewonnen hat, überhaupt zu nennen. Und das geht nicht, das ist journalistisch so schlechte Arbeit und ich wünsche mir mehr Qualität im Journalismus und mehr Informationen, sodass sich Leserinnen und Leser eine Meinung bilden können.
Denn unbedingt.
Dafür sind wir kompetent. So.
Und unbedingt ist ein perfektes Beispiel auch dafür, was ich eigentlich sagen möchte mit dem Links und Rechts. Ich plädiere mit meinen Beiträgen, unter anderem auch zu der US-Wahl, für eine wirkliche Ambivalenz-Toleranz. Es gibt das Links und Rechts so nicht mehr. Ich plädiere für neue Lösungen. Ich plädiere für eine andere Art der Medienberichterstattung. Wir machen zum Teil auch eine ganz andere Art der Medienberichterstattung, indem wir das Agenda-Setting der herrschenden Medien auseinandernehmen und vor allem auch Themen eben in die Diskussion werfen, die so nicht genannt werden. Und das war eigentlich mein Beitrag zu den US-Wahlen. Ich habe nicht gesagt, weshalb Trump so großartig ist, sondern ich habe gesagt, eben zwischen Stuhl und Kaffeetasse zu wählen, ist wahnsinnig mühsam. Aber wenn ich etwas zu trinken habe, dann nehme ich die Kaffeetasse. Also das ist dann die pragmatische, praktische Politik, die ich aus globaler Sicht eben bei Kamala Harris wirklich in der Gefahr eines dritten Weltkrieges sehe. Das ist meine Voraussetzung und Analyse, die ich hier gebracht habe.
Und es ist auch deine Meinung, die von unserem Grundgesetz gedeckt ist. Schöne Grüße an Artikel 5. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten.
Und in dem Sinne schließen wir dieses wirklich spannende Gespräch. Es ist immer wieder sehr erfrischend, auch für mich, die Positionen zu klären. Und deshalb schließen wir hier mit auf das Gute in der Welt.
Auf die Frauen.
Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.